Heute zu Gast Dr. Verena Freier. Verena und ich kennen uns seit, ich glaube, 13, 14 Jahren. Sie hat vor vielen Jahren den Betriebsrat der Zahnmedizin bei uns besucht und seitdem sind wir so sporadisch in Kontakt. Wir haben uns immer mal wieder auf Events, Messen oder Veranstaltungen getroffen und ich habe ihren Werdegang so ein bisschen aus der Ferne beobachten können. Denn nicht nur, dass sie relativ schnell danach sich hat niedergelassen, also vor 9 Jahren, 2015, sie ist auch als Referentin unterwegs. So habe ich sie bei der Opti Summer School, wurde sie als Referentin von einem Partner gestellt und auf anderen Gelegenheiten hat sie auch referiert. Oft und häufig zur Niederlassung und zum Thema Digitalisierung. Das Thema Digitalisierung behandeln wir heute auch ein bisschen, nicht so viel. Ich frage sie mal über ihre Tools und was hat sie genutzt. Da wollen wir nochmal eine extra Folge bei Küste und Kiez machen, wo wir dann einfach mal ein paar Tools tiefer legen und dazu haben wir uns heute verabredet. Aber nein, vielmehr sprechen wir über ihre Niederlassung an sich. Was würde sie reflektierend nach 9 Jahren vielleicht auch ein bisschen anders machen? Wie hat sie das mit dem Kind und mit der Praxis, was sie als ihr erstes Kind bezeichnet, unter einem Hut gebracht? Was für eine Art Praxis führt sie? Ich glaube, wir kriegen da sehr wertvolle Einblicke und Erkenntnisse aus dem Leben einer Gründerin. Und was hat ihren Weg vielleicht ein bisschen einfacher gemacht? Also Stichwort Eltern in der Nähe in Bezug auf das Kind. Oder was gibt es für Dinge, die einen Weg auch schwieriger machen? Was ist so ihre Lebensphilosophie und wie sehen die nächsten 10 Jahre aus? Darüber sprechen wir alles. Verena ist nett, konkret, knapp und bündig. Das heißt, man kriegt von ihr präzise, gute Antworten, wie ich sie kenne. Sie ist da wirklich, muss ich sagen, sehr, sehr gut trainiert und ausgebildet. Außerdem sehr sympathisch und eine sehr liebenswerte Zahnärztin mit einer kleinen Boutique-Praxis. Und wie sie das gemacht hat, das erzählt sie uns in der heutigen Episode. Mein Name ist Christian Henrizi, ich bin Host und Geschäftsführer der Opti Health Consulting und wünsche viel Spaß beim Zuhören. Herzlich willkommen zur 14. Staffel des Praxisflüsterer Podcastes. In dieser Staffel geht es um außergewöhnliche Gründungsformen. Die Staffel widmet sich der Vielfalt der besonderen Praxisgründung. Wir sprechen mit Zahnärzten und Zahnärztinnen, die neue Wege eingeschlagen haben, um ihre Praxis zu gründen und zu führen. Ob alles auf einmal mit Ehe, Praxis und Kindern, ungewöhnlichen Kombinationen wie Klinik und Politik oder die Mini-Praxis in bester Lage einer Großstadt, jede Episode bietet inspirierende Geschichten und wertvolle Tipps für euren Praxisalltag. Was sind die besonderen Herausforderungen dieser Gründer? Wie meistern sie außergewöhnliche Situationen und Bedingungen? Wir zeigen, wie Kreativität und Mut zu besonderen Praxisformen führen kann. Lasst euch inspirieren und erfahrt, wie vielfältig der Weg zu einer erfolgreichen, selbstständigen und persönlich geführten Zahnarztpraxis sein kann. In den jeweiligen Episoden habe ich kleine Wikis eingebaut. Die gehen von einer halben Minute bis zu 1,5 Minuten und erklären kurz und knapp, was es zum Beispiel mit den verschiedenen Darlehensformen oder Zinsgebungen auf sich hat. Hier habe ich mir Hilfe von Henry Schein besorgt. Also, wer mehr davon wissen will, ab in die Shownotes. Partner der Staffel ist wie immer die BFS. Ja, liebe Verena, ich freue mich, dass ich dich endlich hier im Podcast zu Gast habe. Herzlich willkommen.
Hallo Christian, vielen Dank für die Einladung. Ich freue mich sehr. Mein erster Podcast.
Ja, ich wollte schon gerade sagen, so ein bekanntes Gesicht, überall tauchst du auf und warst noch nie im Podcast. Das ist ja sehr verwunderlich, aber umso stolzer bin ich, dass ich dich hier vors Mikrofon bekommen habe. Und ich erwische dich auch, ja, du bist ausgeruht, siehst frisch aus, bist im Urlaub und nimmst dir sogar im Urlaub Zeit für mich oder für uns und unsere Zuhörer. Dafür vielen Dank, liebe Verena.
Super gerne, vielen Dank. Und ist, glaube ich, hier auch ein bisschen einfacher und ruhiger als zu Hause in dem Praxistrubel, wo ständig jemand klingelt und dazwischen rennt.
Und wir haben schon gerade festgestellt, oder beziehungsweise, also mein Wissen ist, wenn du im Hotelzimmer aufnimmst mit diesen schönen Vorhängen und wo alles rumsteht, ja, dann ist die Aufnahmequalität herausragend und die ist viel besser, als wenn man so einen sterilen Raum hat. Ich weiß noch beim Podcast mit den Melak-Jungs, die mussten in ihren Raum da überall Decken hinlegen und so weiter, dass es nicht so halt. Das heißt, was man da nicht sieht, ist, dass alles, was man quasi außerhalb des Podcasts, was man nicht sieht, haben sie vollgepackt mit Decken und so weiter, dass es nicht so schallt. Und bei dir, ich habe schon vorhin festgestellt, als wir uns hier vor dem Podcast unterhalten haben, eine unfassbare Tonqualität da bei dir. Also da haben wir die besten Voraussetzungen, Verena, dass wir mal wieder ein bisschen quatschen, denn wir müssen ja sagen, also wir kennen uns seit über 10 Jahren, ich glaube sogar noch ein paar Jahre länger. Also da warst du, ich weiß nicht, ob du noch, nee, du warst mit dem Studium schon fertig, aber du warst auf jeden Fall lange, lange, lange vor deiner Niederlassung. Und da haben wir uns beim Betriebswirt der Zahnmedizin kennengelernt, haben uns alle Jahre immer mal wieder gesehen, aber es ist nicht so, dass wir uns jetzt super gut kennen. Also insofern bin ich umso gespannter von dir zu hören, wer du bist und wo du herkommst, dass du mal ein bisschen von dir erzählst.
Ja, mein Name ist Verena Freier, ich bin Zahnärztin und seit dem Betriebswirt der Zahnmedizin ist viel passiert tatsächlich. Ich habe mich niedergelassen, dann anschließend in Bad Soden am Taunus in der Nähe von Frankfurt. Und da führe ich eine kleine süße Boutique-Praxis seit, ja, dieses Jahr werden es 9 Jahre. Genau, und ja, hab Spaß dabei, großen Spaß.
Oh Mensch, also ich glaube, ich fühle mich ja selber schon wie so ein alter Opa, wenn ich mich sagen höre, Mensch, ist das lange her. Verena, du hast das ja ein bisschen abgekürzt. Ich würde ganz gerne wissen, also ich weiß, du hast ja im Carolinum studiert, du hast ja eine ganz tolle Studientruppe, ich glaube, aus deinem Jahrgang kenne ich sehr, sehr viele. Ich mag die Schule auch wahnsinnig gerne, muss ich sagen. Aber mich interessiert erstmal, warum du eigentlich Zahnärztin werden wolltest.
Oh, warum wollte ich Zahnärztin werden? Da muss ich ein bisschen ausholen. Mein Vater ist Mediziner, der ist Anästhesist. Also so ein bisschen medizinische Vorprägung hatte ich tatsächlich schon in der Familie und wollte ja, dann auch erstmal Medizin studieren. Mein Vater hat ein OP-Zentrum geführt für ambulante Eingriffe. Und somit kam ich früh auch schon mit der Selbstständigkeit in Kontakt. Medizin war dann aber so eine Sache, was mache ich denn da jetzt eigentlich? Also das Studium ist halt sehr lang. Mein Vater hat ehrlicherweise auch immer gesagt, also überleg dir gut, ob du diesen Weg gehst mit Krankenhaus und so weiter. Und dann bin ich durch Zufall in ein Praktikum in einer Zahnarztpraxis gerutscht. Und da habe ich gemerkt, okay, das ist, glaube ich, genau das Richtige für mich, weil wir haben den medizinischen Aspekt und das Künstlerische. Ich bin ein richtiger, naja, ich nenne es mal Bastelliebhaber. Ich habe schon immer gerne künstlerische Hobbys und so gemacht. Mein Großvater zum Beispiel hat Kunst studiert am Städel in Frankfurt. Also da auch schon die Prägung. Und ich fand irgendwie Zahnmedizin war dann für mich die perfekte Kombination.
Würdest du denn sagen, also irgendwo musste ja auch eine Idee hergekommen sein, wenn ich jetzt hier, ich habe hier neben mir gerade deine CV und alles, was über dich geschrieben wurde, wenn ich da jetzt so nachlese. Also warum hast du überhaupt mit dem Gedanken gespielt, in eine Zahnarztpraxis reinzuschnuppern? Ich meine, okay, du bist Bastlerin, also wenn ich jetzt so höre, weil Frankenberger hat mir erzählt, er hat's geliebt, so mit Lego-Steinchen irgendwie so Welten zu bauen und so weiter. Wie hast du eigentlich so bei dir, ich meine, ist das jetzt ein Klischee, wenn ich sage, es ist ungewöhnlich, dass eine Frau vielleicht ganz viel mit Lego spielt oder so, aber erzähl doch mal, wie du deinen Basteldrang eigentlich so erlebt hast. Wie hast du gemerkt, dass du unglaublich gerne fingerfertige Arbeiten machen möchtest?
Ich habe schon als Kind alles gemacht, was sehr filigran ist. Also das ging schon los bei Malen nach Zahlen und Puzzeln und kleine Sachen basteln. Dann bin ich ein super ordentlicher Mensch, also manchmal fast schon fanatisch. Jeder, der meine Handschrift kennt, der sagt immer, das sieht aus wie gedruckt. Also mir liegt es einfach, kleine Dinge zu fummeln, zu fuddeln. Ich weiß noch im Studium, immer wenn die Leute aus ihren WGs ausgezogen sind, musste ich kommen und die Löcher von den Nägeln in der Wand wieder zumachen. Ich mache einfach gerne fingerfertige Sachen. Also basteln liegt mir einfach und dazu glaube ich, dieses strukturierte, ordentliche und der medizinische Gedanke, das kommt in der Zahnmedizin irgendwie alles zusammen.
Kann man jetzt sagen, dass du deine Leidenschaft denn jetzt vollendet hast in der Zahnarztpraxis? Also ist es so gekommen, wie du dir es damals vorgestellt hast oder sagst du, das ist mir noch viel zu wenig?
Nee, also ich glaube, der Beruf, das ist bei mir tatsächlich Berufung. Ich hatte das große Glück, dass ich dann das richtige Studium gewählt habe, glaube ich. Also ich habe noch nie den Moment gehabt, wo ich gesagt habe, ich hätte was anderes machen sollen. Ich liebe meinen Beruf wirklich sehr, auch die Selbstständigkeit. Für mich ist das absolut was, weil auch dieses freie Denken, dieses Entwickeln, das liegt mir einfach, da habe ich Spaß dran. Was ich tatsächlich auch im Studium und auch im Angestelltenverhältnis nie gedacht habe, ist, was da noch so dazu kommt, was gar nicht zum Beruf gehört. Die ganze Bürokratie, das ganze Drumherum, den ganzen, ja, das habe ich nicht gewusst, das finde ich auch nicht immer toll, aber es gehört einfach dazu. Nichtsdestotrotz, der Beruf an sich, Zahnmedizin, das mag ich sehr. Auch das mit den Menschen zusammenarbeiten, ist natürlich auch manchmal anstrengend. Natürlich, Patienten sind nicht immer einfach. Aber arbeiten mit Menschen und dann, meine ich sag mal, Bastelleidenschaft ausleben zu können, das macht schon großen Spaß.
Ich meine, diese ganze Bürokratie und so weiter, die hättest du ja nicht geben müssen, hättest du nicht vor 9 Jahren dich entschieden, dich selbstständig zu machen. Das heißt, könnte man sagen, im Nachhinein wäre ich besser angestellte Zahnärztin geblieben, um mal hier so ein bisschen zu provozieren?
Wenn ich ganz ehrlich bin, stellt man sich diese Frage von Zeit zu Zeit auch. Natürlich, manchmal sage ich, wenn ich so eine Phase habe, wo ich denke, das wird mir alles gerade ein bisschen zu viel, hätte ich nicht lieber angestellt bleiben sollen. Und am Ende des Tages komme ich glücklicherweise immer zu dem Schluss, nein. Die Selbstständigkeit, finde ich, sollte man nicht unterschätzen. Ich habe das, wie gesagt, bei meinem Vater schon mitbekommen als Kind, wie sowas ist. Ich habe es dann in der eigenen Praxis weiter erlebt. Du bist am Ende immer der Letzte auf dem Feld. Du bist immer der Kapitän vom Schiff. Egal, was kommt, egal, ob es um Patienten geht, um Mitarbeiter oder ob der Stuhl gerade nicht funktioniert, ob Corona-Problematiken auftauchen, du bist immer der Letzte, der auf dem Feld steht und kämpft. Aber du bist auch immer derjenige, der den Kurs vorgibt. Und ich bin jemand, der sehr gerne weiterdenkt. Ich weiß nicht, ob du es mitkriegst, aber ich mache sehr viel in digitaler Zahnheilkunde. Ich versuche sehr viel, um Praxen moderner zu machen, die Workflows in der Praxis für mich, für die Mitarbeiter, für die Patienten effizienter, komfortabler zu gestalten. Und all diese Ideen, die man dann im Kopf hat, die man irgendwie in die Praxis bringen will und umsetzen möchte, ich glaube, das kann man als Angestellter nicht. Ich wäre wahrscheinlich der größte Albtraum von jedem Chef, weil der ständig sagen würde, was will die denn jetzt schon wieder?
Die soll doch nur bohren. Ja, also okay, da hast du absolut recht. Ja, da komme ich gleich auch nochmal drauf zu sprechen. Ich weiß das, ich habe hier so ein paar Punkte, aber ich würde ganz gerne erstmal deine Motivation so ein bisschen ergründen, was dich dann eigentlich so ein bisschen in den letzten Jahren hat, wie gesagt, zu dem werden lassen, was du jetzt gerade bist. Vor 9 Jahren, darf ich fragen, wie alt du jetzt bist, Verena?
39.
Das heißt, mit 30 hast du dich niedergelassen.
Mhm. Genau, ja.
Genau. Und du bist ja auch schon Mutti.
Ja, richtig, ja. Ich habe einen kleinen Sohn, der ist 2,5 jetzt und schwimmt gerade im Pool.
Also viele von unseren Zuhörer, Zuhörerinnen sind junge Zahnärztinnen und die Fragen, auch gerade bei der Opti Summer School, wo du ja auch vor einigen Jahren referiert hast, sind und die werden dir wahrscheinlich auch an allen Ecken und Enden gestellt. Wie hast du es geplant? Wie gehst du damit um? Wie hast du das irgendwie hingekriegt? Hattest du nie Angst, selbstständig zu sein und dann auszufallen und so weiter? Daher möchte ich jetzt auch mal stellvertretend für diese Hörerin und die Frage, die dir bestimmt schon öfter gestellt wurde, diese Frage stellen. Wie hast du es geplant und wie hast du sozusagen dich in deiner Selbstständigkeit beispielsweise auch gefürchtet, beispielsweise auch gesagt, okay, das ist mir zu viel Belastung, ich schiebe es nochmal 2 Jahre hinaus. Wie bist du an dieses Thema rangegangen?
Okay, das waren jetzt eigentlich mehrere Fragen, aber ich versuche das mal chronologisch zu ordnen. Also Thema Nummer 1, Selbstständigkeit. Du hast recht, ich war 30 Jahre alt und ich habe für mich damals gesagt, okay, wenn ich 30 werde, dann möchte ich wieder irgendeinen Meilenstein in meinem Leben haben. Und ganz ehrlich, ich habe mich für ein Kind mit 30 noch gar nicht bereit gefühlt. Ich kannte meinen Mann damals noch gar nicht, also das war nicht die Option. Aber ich wusste schon sehr genau, damals war ich 5 Jahre Angestellte in der Zahnarztpraxis und ich habe schon gemerkt, das ist nichts für mich. Auf Dauer komme ich hier einfach nicht weiter. Also ich kann nicht das umsetzen, was da alles in meinem kleinen Hirn an Vorstellungskraft für Zahnmedizin rumschwirrt. Und damit war klar, ich muss in die Selbstständigkeit. Ich hatte vorhin erwähnt, mein Vater war auch selbstständiger Mediziner. Also irgendwie war da auch schon dieser Drang, da muss die eigene Praxis, das ist so das, was mein Ziel sein soll. Dann habe ich gedacht, okay, das mache ich jetzt einfach. Ich fand es ganz gut mit 30. Ich war damals 5 Jahre lang Angestellte, um einfach so ein bisschen Erfahrung auch zu sammeln, ein bisschen zur Routine zu haben, damit man das zahnärztliche Thema an sich da schon relativ locker handhabt, weil man mit der Selbstständigkeit an sich und dem, was dazugehört, doch relativ viel um die Ohren hat. Ich muss aber auch sagen, im Nachhinein war es die richtige Reihenfolge, weil ich bin mir nicht sicher, ob ich mich in diesem Maße und so selbstständig gemacht hätte. Es war eine Neugründung in der Einzelpraxis, wenn ich schon ein Kind gehabt hätte oder Kinder. Also bin ich mir nicht sicher. Deswegen, so konnte ich da Vollgas geben und ich sage auch immer, meine Praxis ist mein erstes Kind. Ich glaube, ich war schon die richtige Reihenfolge. Trotzdem kommt natürlich, wenn man den richtigen Partner hat und bei Frauen vielleicht oder hofft der Gedanke irgendwann, bekomme ich Kinder, ja oder nein. Bei mir war es so, ich habe selbst eine große Familie und ich genieße das sehr und das war für mich keine Frage, ob ich Kinder bekomme. Die Frage war natürlich jetzt nur, wann und wie, weil ja, wie gesagt, Einzelpraxis, selbstständig. Und man hat da schon seine Zweifel. Deswegen ja, gut, wenn man jetzt rechnet, 2,5, 39, ne, ich habe mir auch Zeit gelassen. Weil man schon zweifelt und sich genau diese Frage stellt, falle ich aus? Gibt es Probleme? Was passiert, wenn? Ich muss sagen, ich hatte glücklicherweise sehr viele Leute um mich rum, meine Schwester, meine Familie, auch viele Freundinnen, die schon Kinder hatten und gesagt haben, also wie wahrscheinlich ist denn das jetzt, dass du da eine Problemschwangerschaft hast? Und dann habe ich irgendwann gedacht, okay, das wird schon irgendwie. Ich habe mir damals, hatte ich kurzzeitig eine angestellte Zahnärztin, um mich einfach nochmal abzusichern. Mich auch versicherungstechnisch und so wirklich sehr, sehr gut abgesichert für den Fall der Fälle. Und dann habe ich einfach gemacht. Das ist so ein bisschen wie mit der Praxis. Dann muss man halt einfach los und ins kalte Wasser springen. Das geht schon immer. Und ich habe die Erfahrung gemacht, es geht immer irgendwie. Jetzt kann man natürlich sagen, toi, 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 ich hatte eine völlig problemlose Schwangerschaft. Ich habe bis 12 Stunden vor Geburt gearbeitet. Aber es geht immer irgendwie. Das ist so auch das, man muss es einfach machen. Man muss einfach den Mut haben und sagen, okay, ich gebe jetzt Gas und das funktioniert.
Die BFS ist eines der führenden Health-Tech-Unternehmen auf dem deutschen Gesundheitsmarkt. Was ich besonders spannend finde, ist ihr Digital Health Dialog. Hier werden die Gesundheitsthemen der Zukunft aufgelistet und gemeinsam diskutiert. Auch ich bin dabei und stelle meinen Gästen daraus Fragen, wie zum Beispiel, wie wird die Digitalisierung dein Arbeiten verändern oder wie ticken die Patienten und Patientinnen von morgen? Mach mit und trage deinen Teil dazu bei, die Digitalisierung patientenfreundlich und praxisnah zu gestalten, damit die Medizin von morgen zum Vorteil für alle wird. Zu finden ist diese unter meinebfs.de/dhd. Ich wiederhole, meinebfs.de/dhd. Die Opti Academy, Ihr Partner für qualitativ hochwertige betriebswirtschaftliche Fortbildung in der Dentalbranche. Unsere Fortbildungen sind zertifiziert und umsatzsteuerbefreit. Lernen Sie von Branchenexperten und profitieren Sie von unseren umfassenden und flexiblen Lernangeboten. Egal, ob mit oder ohne IHK-Zertifikat, für Zahnmediziner oder Fachpersonal, vor Ort oder online. Wir haben die richtige Fortbildung speziell für Sie. Besuchen Sie uns auf www.opti-academy.de. Nochmal www.opti-academy.de. Ich glaube, das ist auch so ein bisschen das, was ich immer wieder höre von Zahnärzten, aber auch, was sich mit meiner Lebenserfahrung so deckt, dass egal wie kalt das Wasser wird und egal wie ungewiss jetzt die nächsten Wälder sind, durch die man hier streift, es geht immer irgendwie durch. Und eine Lehre habe ich mir dazu wirklich zu eigen gemacht und das ist, egal wie schlimm es aussieht, was vor einem liegt, ja, oder egal wie gut die Erwartungen sind oder wie hoch die Erwartungen sind, die vor einem liegen. Es wird A, nie so schlimm, wie es aussieht und B, es wird aber auch nie so gigantisch gut, wie man sich's erhofft und wie man sich's ausmalt. Das heißt, irgendwie ist man ja psychologisch so gepolt, dass man immer an so ein Extrem denkt, dass man sagt, hier oben, das ist das Beste und hier unten, das ist das Schlimmste. Und irgendwie denkt man an die beiden Extreme und meistens geht man relativ gut mit einer gewissen Schwankungsneigung, geht man da durch die Mitte. Und das ist, glaube ich, rückblickend betrachtet bei fast jeder gigantischen Herausforderung, die ich bei mir so gesehen hat, aber auch die man so begleitet hat, war das eigentlich immer so die Wahrheit, wenn man so will.
Mhm. Ja, die Wahrheit liegt irgendwo dazwischen, ja.
Ja, irgendwie schon, ne?
Ja, und so ist das einfach und so kann ich es auch nur bestätigen. Es geht immer irgendwie. Manchmal muss man die Arschbacken zusammenkneifen, aber es klappt.
Das stimmt, das stimmt. Hast du denn Familie in der Nähe deiner Praxis oder dort, wo ihr wohnt?
Ja, meine Eltern leben in der Nähe, weil ich bin auch im Umkreis von Bad Soden groß geworden, in die Schule gegangen. Es war natürlich auch sehr, sehr schön dann auch für die Gründung, dass ich schon viele Leute im Umkreis einfach kannte, die dann als Patienten kamen. Und es erleichtert mir und uns natürlich das Leben jetzt heutzutage. Klar, viele sagen, du hattest irgendwie immer Glück, ja, bei der Praxisgründung und jetzt auch mit dem Kind. Mein Mann hat Elternzeit genommen, der hatte die Möglichkeit, zu Hause zu sein, deswegen konnte ich relativ schnell wieder in die Praxis. Meine Eltern sind in der Nähe, um mal einzuspringen. Das sind natürlich alles so Dinge, wo man sagt, ja, aber das habe ich vielleicht nicht. Mag sein, da bin ich schon sehr gesegnet mit. Nichtsdestotrotz, manchmal ruft auch die Kita an und sagt, das ist ja Fieber, bitte abholen, dann nehme ich ihn halt mit in die Praxis, ja.
Ja, das hat man immer, aber ich glaube, man kann schon sagen, dass das ein Sicherheitsfaktor ist für so kurzfristige Ausfälle, wenn die Eltern gerade so möglicherweise auch schon weniger arbeiten oder schon Pensionäre oder Rentner sind, das ist dann schon ein Riesenvorteil, ja. Ich habe immer einen riesen Respekt, wenn man gar keine Familie drumherum hat und dann hat man noch mehr als Größe 1 Kinder. Ne? Und dann sind gerade diese Dinge, die dann so passieren, sind so diese multiplen Krankheitsausfälle. Der eine hat dann irgendwie eine Erkältung, der nächste eine Erkältung und dann darf man sie beide von der Kita oder von der Grundschule oder was auch immer abholen. Das sind dann die Sachen, wo man sich dann sehr, sehr freut, wenn man da vielleicht nochmal eine Oma oder eine Opa in der Nähe hat, wenn man gerade so unverschiebbare Termine hat. Ja, du hast es ja eigentlich schon gesagt. Du hast ja irgendwie das immer sehr gut hingekriegt, hast ja sozusagen deine Ziele irgendwie abgehakt. Zumindest dein erstes Kind, die Praxis, das zweite Kind ist dann auch vor 2,5 Jahren gekommen. Was mich da nochmal interessiert, ich sehe dich ja häufiger auch auf Bühnen. Du warst ja auch bei der Summer School. Ich habe dich ganz früh kennengelernt bei einer Fortbildung. Du hast schon immer sehr viele Fortbildungen selber besucht, so wie ich das beobachte. Aber du gibst auch sehr viele Fortbildungen. Wie kam es oder wie ist es überhaupt gekommen, dass das mal so ein bisschen angefangen hat?
Das war relativ am Anfang nach meiner Selbstständigkeit. Da bin ich auch, ach ja, durch Kontakte wieder bin ich zu einer Veranstaltung, damals war es glaube ich bei Dance Blase Runa, zu so einer Pressekonferenz eingeladen worden. Dann nahm das Ganze so seinen Lauf. Also ich würde sagen, ich bin da so ein bisschen reingerutscht, weil ich mich davor nie auf einer Bühne gesehen hätte, so vom Typ Mensch. Dann habe ich aber gemerkt, das macht mir richtig großen Spaß. Also sowohl selber Teilnehmer zu sein, ich bin hier jetzt auch gerade nicht nur im Urlaub, sondern tatsächlich auch wieder auf einer Fortbildung. Dieses ganze Netzwerken mit Kollegen, sich auszutauschen, ich finde das extrem wertvoll. Beruflich, privat, ja, aber dass man einfach in dieser kleinen Welt der Zahnheilkunde sich immer austauscht mit anderen und so seine Sorgen auch teilen kann. Aber auch auf der Bühne. Also mir macht es wirklich großen Spaß, Fortbildungen zu geben, zu referieren, Beta-Tester zu sein. Ich sehe das so ein bisschen als Ausgleich von dem normalen Praxisalltag und ja, ich habe da irgendwie auch richtig Bock drauf. Es macht Spaß.
Also dann tüftelst du da ein bisschen rum, ne? Beta-Tester ist ja immer so etwas, das hat ja, ich finde, also für die Zuhörerinnen, die nicht wissen, was ein Beta-Tester ist, das ist für eine neue Software, sind das sozusagen die ersten User. Also da sind zwar schon die ersten Tests gelaufen, aber man kann nicht sagen, dass eine Beta-Software ohne Fehler ist. Im Gegenteil, das sind noch sehr, sehr viele Sachen, wo du auf einmal irgendwo ein Feld bestätigst und das ist dann weg oder das Ergebnis kommt nicht oder kommt ein falsches Ergebnis raus. Das heißt, man muss mit großer Achtsamkeit diese Sachen benutzen. Das ist die Downside. Die Upside ist, als Beta-Nutzer, als erster Nutzer oder als die ersten paar Dutzend Nutzer hat man natürlich auch ein gewaltiges, ja, ich sag mal so, Mitsprachewirken. Ne, mit meinem Feedback, was ich dann auch direkt irgendwie mit einer direkten Nummer an einen direkten Ansprechpartner, der Umsetzungspower, Umsetzungsmacht hat, gebe, hat eine gute Chance, umgesetzt zu werden. Das heißt, ich kann mir damit auch so ein bisschen meine Software individualisieren, wie sie für mich am besten passt. Das heißt, ich bin sozusagen der erste Einflussnehmer, der erste Influencer bei diesem Unternehmen. Und ich fand es auch immer super. Ja, wie gesagt, wenn ich nachher mir etwas individual programmieren lasse auf eine Standardsoftware, dann fliegen aber die Checks, ne? Also das kostet dann richtig viel. Also insofern ist das eigentlich hat eine große Upside. Also das machst du. Dann hast du, was du ja schon angetönt hast, dass du sich sehr viel mit der Digitalisierung beschäftigst. Ich meine, das passt ja zusammen. Du vertestest, du verprobst Software.
Mhm. Und Hardware, ja.
Und Hardware auch, okay. Erzähl doch mal, was du da oder welche Software du alles so verprobt hast und auch welche Hardware, sodass wir mal so ein bisschen Überblick über deine Hobbys bekommen, über die wir ja noch gar nicht geredet haben.
Ja, so ein kleiner Technik-Nerd, ne? Das meint man gar nicht, wenn man mich so sieht. Tatsächlich, Software und Hardware ist ja jetzt bei der Digitalisierung in der Zahnheilkunde, hängt das ja eng zusammen, ne? Also Beta-Tester, da bin ich vor allen Dingen für Dance Blase Runa, also ich war jetzt Beta-Tester bei der PrimeScan 2, die ja erst vor 2 Wochen auf den Markt gekommen ist. Da ist es so, klar, man geht oft durch ein Tal der Tränen, ne? Wenn man so einen Scanner hat und dann will man Patienten scannen, weil man muss das ja tatsächlich am lebenden Objekt testen und dann kommt da auf einmal nichts mehr, dann denkst du schon so, oh Mann, das gibt's jetzt nicht, ne? Aber tatsächlich hast du auch recht, man ist ganz nah dabei. Also man hat unzählige Gespräche und Calls und kann wirklich sagen, wir Zahnärzte brauchen das, das muss so funktionieren, da müssen wir den Knopf drücken. Weil so ein Entwickler, also ob es jetzt zahnmedizinische Software ist oder vielleicht auch PVS-Systeme, die können sich das ja vielleicht gar nicht vorstellen, wie das im Alltag in der Praxis läuft, so okay, was muss die jetzt drücken, damit das und das kommt und was braucht die in welcher Sitzposition und solche Dinge. Und da kann man schon Einfluss nehmen und das macht richtig Spaß, weil man so das Gefühl hat, man kann die Zahnheilkunde irgendwie weiterbringen und man kann da so was dazu tun. Das finde ich richtig super. Und ja, die Digitalisierung, mir liegt es halt einfach am Herzen, die Zahnmedizin ein bisschen moderner zu machen, weil wir so viele Dinge, die sind so eingefahren. Also ich meine, wir können ja mit den Abdrücken anfangen, ja. So Dinge, die wir schon so lange benutzen. Und ich habe manchmal das Gefühl, in den Praxen oder gerade in den älteren Praxen ist dann auch so, ach, das haben wir schon immer so gemacht. Aber es gibt so viele Möglichkeiten, eine Praxis effizienter zu gestalten, komfortabler für den Patienten, auch für die Mitarbeiter. Wir haben ja alle irgendwie immer zu wenig Mitarbeiter und dann muss man einfach seinen Workflow so gestalten, dass es für jeden einfacher ist, schneller geht, vielleicht auch mit mehr Spaß verbunden ist. Und da ist die Digitalisierung einfach ein wahnsinniges Tool, was wir haben, um die Zahnmedizin für Patienten und für Mitarbeiter einfach besser zu machen, finde ich.
Bei diesen Hardware-Tools, das finde ich ja, also ich gehe jetzt mal auf die einzelnen Sachen drauf ein. Also mit den Hardware-Tools, das finde ich ja eine besondere Herausforderung, denn wie kannst du denn wissen, woran es liegt? Liegt es an der Hardware? Also liegt es an der Linse? Liegt es daran oder liegt es vielleicht an der Software? Ich meine, da hast du ja viel mehr Fehlerquellen, als du es eigentlich bei einer reinen Softwarelösung hast. Vielleicht eine vernördete Frage, aber das würde mich mal interessieren. Hast du da Protokolle? Hast du da Protokolle, die du ausschließt oder so?
Ja, hast du. Also ich sag mal so, man hat, oft ist es softwarebedingt mittlerweile, weil wir scannen ja auch in die Cloud und so, aber man muss da schon Bock drauf haben. Also ich habe zum Beispiel in der Testphase mal die Situation gehabt, dass mir dann irgendwie alles mein totales Netzwerk in der Praxis zerschossen hat. Ja, und was habe ich gemacht? Ich habe die Schleifmaschine genommen, habe sie mit 3 Leuten quer durch die Praxis geschoben, um sie in das nächste Netzwerk mit Kabel tatsächlich einzubinden. Und dann ging es wieder. Aber solche Dinge, muss dann halt einfach mal gucken, wo kann ich jetzt schrauben und was kann ich machen, um es wieder ans Laufen zu kriegen, weil der Patient sitzt ja auf dem Stuhl. Ne? Aber es macht auch Spaß. Also man muss da schon Spaß dran haben, sozusagen, weil du hast viele Situationen, wo du denkst, okay, es geht hier gar nichts mehr, was mache ich denn jetzt? Mist. Aber wenn du das hast, ist das schon richtig cool.
Welche Softwarelösung setzt du ein und wenn du jetzt über die Digitalisierung sprichst, mit welchen beschäftigst du dich, sie einzusetzen?
Also aktuell in der Praxis, was nutzen wir an digitalen Maßnahmen? Das fängt eigentlich schon ganz, ganz früh beim Erstkontakt mit dem Patienten an. Der Patient macht seinen Termin per Telefon oder per Online-Terminbuch und bekommt seine Anamnesen schon nach Hause geschickt per E-Mail. Dann kann der alles schon ausfüllen. Wenn nicht, natürlich mit iPads. Also ich hasse Zettel. Das habe ich aber schon immer, seit ich die Praxis gegründet habe, habe ich gesagt, ich will hier so wenig Zettel wie möglich. Und wir versuchen, den Patienten digital zu erfassen. Wenn er zu uns in die Praxis kommt, wird er zum Beispiel auch gescannt. Wir machen natürlich eine normale Kontrolle, aber jetzt keine SIT-Modelle oder sowas, sondern wir scannen den Patienten.
Okay, mit welchem System machst du die Anamnese?
Also ich bin Lumsoft-User und nutze Athena.
Ja, okay. Ja, mit Athena und dann den Scan, logischerweise mit dem Prime-Scan,
ja,
vermute ich.
Ne? Genau. Mhm. Prime-Scan, ja, Prime-Scan, Prime-Scan 2. Dadurch, dass es jetzt in der Cloud ist, haben wir natürlich auch die komfortable Situation, dass wir den Patienten scannen. Der Scanner ist ortsunabhängig, also den kann ich quasi durch die Praxis tragen und dann in den nächsten Zimmer wiederverwenden. Und dazu werden dann die ganzen Röntgenbilder und so gespielt und damit habe ich einen digitalen Patienten. Das macht mir das Arbeiten insofern leichter, als dass ich überall Zugriff habe. Ich meine, wir haben gerade gesagt, ich bin auch Mama, ich will auch irgendwann nach Hause oder muss den Kleinen abholen. Zum Beispiel ist es so, ich habe jetzt ein paar Fälle die Woche oder letzte Woche noch fertig gemacht, gepreppt, gescannt und so weiter, aber ich muss jetzt das alles noch zum Labor schicken, noch nachbearbeiten. Das mache ich jetzt einfach aus dem Urlaub, weil ich logge mich in die Cloud und dann schicke ich das weiter. Also es macht auch meinen Alltag viel, viel effizienter. Dann nutze ich zum Beispiel hier von Opti, QM und Barbiebox, solche Sachen, um einfach auch ortsunabhängig viel, viel machen zu können.
Und diese Betrachtung des digitalen Patienten, das machst du in der Prime-Software wahrscheinlich, ne? Von Dentsply.
In der Cloud, DS Core, ja.
Okay, das heißt, gut, dann hast du den Patienten behandelt oder beziehungsweise hast du die Anamnese gemacht, dann hast du Therapievorschläge dann irgendwie unterbreitet und dann kommt es zur Behandlung und dann rechnest du mit Dumpsoft ab. Soweit kann ich jetzt noch denken. Gibt es danach sozusagen im After-Sales, im Post-Behandlungsbereich noch Software, die du einsetzt?
Du meinst jetzt so, was so praxisumgreifend noch funktioniert? Also
ja, genau. Was, wenn der Patient sozusagen ausbehandelt ist, machst du da noch Recalls danach, machst du noch Zufriedenheitsumfrage mit dem Patienten und so weiter? Also all solche Tools, setzt du da noch was ein?
Ja, also wir haben, klar, das Recall aus Dumpsoft nutzen wir, dass die Patienten auch wiederkommen. wir nutzen auch die Möglichkeit, den Patienten zu fragen, sind sie zufrieden mit der Behandlung? Wir schreiben den nochmal an, wo er die Möglichkeit hat, uns dann auch bei Google zu bewerten und so weiter. Und ja, alles über allem bin ich noch Solvi-Nutzer. Also das heißt, alles, was mit dem Unternehmerischen der Praxis zu tun hat, läuft bei uns über Solvi. Das finde ich übrigens auch was ganz Wertvolles, wenn man mit dem Gedanken spielt, in die Gründung zu gehen. Ich glaube mittlerweile, diese ganzen Gründungsseminare, diese Vorbereitungssachen, da geht's ja schon viel um Zahlen, um steuerrechtliche Dinge. Zu meiner Zeit war das noch nicht so. Ich habe da super viel auch aus dem Bauch raus entschieden. Aber das darf man einfach nicht mehr vergessen. Man ist dann nicht nur Zahnarzt und Künstler und Arzt, sondern man ist dann vor allen Dingen Unternehmer. Und dazu gehört sehr, sehr viel, sehr viele Zahlen. Und deswegen nutze ich Solvi, um einfach den Überblick zu haben. Wie sind meine Zahlen? Was sind meine Stundensätze? Wie sind meine Mitarbeiter aufgestellt? Wie läuft die Prophylaxe? Also so dieses einfach ein Gefühl dafür zu haben, was kann ich mir eigentlich leisten? Wo muss ich Rücklagen bilden? Wie läuft's gerade? Ne? Wo stehe ich? Das finde ich total wichtig und das ist ein super Tool, um das zu überwachen sozusagen.
Du möchtest eine eigene Zahnarztpraxis gründen und fragst dich, mit welchen Kosten du bei der Ausstattung rechnen musst? Schau in die Shownotes. Dort findest du einen Link zu einer groben Kostenübersicht. Sie enthält unter anderem Kosten für Basis- und Premiumgeräte aus den Kategorien Behandlungseinheiten, Röntgen, digitale Abformung und CAD/CAM. Die Ausstattung eines Steris, Versorgungsraum und Netzwerk. Viel Spaß beim Entdecken. Du hast den Wunsch nach einer eigenen Praxis, aber weißt nicht, wie Familie und Praxis unter einen Hut passen? Es gibt unzählige Möglichkeiten, eine eigene Praxis mit einer Familie zu kombinieren. Dazu gehört Kleinstarten und nach vergrößern. Wer sagt, dass eine günstige kleine Praxis nicht das perfekte Sprungbrett für den Start sein kann? Oder vielleicht suchst du gezielt nach einer Zahnärztin oder einem Zahnarzt, die nach der Abgabe noch Lust hat, weiter für dich zu arbeiten. Neugründung, zentral gelegen, 5 Minuten von Kita und Schule entfernt, ein Kinderzimmer in der Praxis, das später zum Behandlungszimmer wird, oder doch lieber der Klassiker, die Gründung einer Praxis im Team mit mehreren Zahnärztinnen und Zahnärzten. Es gibt unzählige Möglichkeiten. Das klingt interessant, entdecke spannende Veranstaltungen, Checklisten und vieles mehr in den Shownotes.
Ja, ich meine, du sagst ja gerade eben schon einen absolut entscheidenden Satz. Also man muss begreifen, dass man Unternehmer ist, ja. Und das ist auch etwas, was ich ganz, ganz schlimm von der Standespolitik finde, dass immer noch gesagt wird, ein Zahnarzt ist kein Unternehmer. Und ich erlebe, ich weiß nicht, ob ich es dieses Jahr in einer Veranstaltung gehört habe, aber ich weiß, dass ich es bis zum letzten Jahr immer noch selber gehört habe. Und ich denke, das ist eine wesentliche Falschinformation. Denn Unternehmertum heißt ja nichts anderes als Entscheidungslehre. Und Entscheidungslehre heißt, ich bin entscheidungsfähig. Und um entscheidungsfähig zu sein, muss ich viele Informationen haben, muss ich zusammentragen, muss sie bewerten können und muss eine Entscheidung fällen. Stelle ich den Mitarbeiter ein? Gebe ich dem einen Arbeitsvertrag? Unterschreibe ich diesen Mietvertrag? Unterschreibe ich diesen Darlehensvertrag von der Bank? Kaufe ich dieses Gerät? Kaufe ich jenes? Schmeiße ich ein Gerät raus, weil ich was anderes nehme? Und so weiter. Das ist alles Entscheidungslehre. Und da finde ich, ist das ein sehr, sehr guter Ansatz, dass du sagst, oder dass du dann früh begriffen hast, ich brauche die Tools, die mir sozusagen eine Entscheidungshilfe geben, die mir Transparenz in der Entscheidungsvorbereitung liefern, damit du befähigt bist, gute, also bestmögliche, ne? Auch da sind viele falsche Entscheidungen bei, da bin ich mir auch sicher, jetzt will ich nicht übergriffig sein, aber bestmögliche Entscheidungen zu fällen, die im Zweifel zu korrigieren, ne? Und neue Entscheidungen zu fällen. Und das ist Unternehmertum, ja. Und das muss man, glaube ich, auch nochmal klar machen, dass man einen selbstständigen Zahnarzt oder eine selbstständige Zahnärztin davon nicht frei machen kann, ja. Diese Entscheidungsvorbereitung muss gemacht werden und deswegen sind diese Tools halt so wertvoll. Welche man auch immer nimmt, die sind wertvoll, um eine gebündelte Information zu bekommen, auf deren Basis man gut entscheiden kann.
Man muss ja dazu sagen, wir sind Zahnarzt. Also wir kriegen im Studium davon überhaupt nichts erzählt. Im Zweifelsfall waren wir nie gut in Mathe und wir können das ja gar nicht leisten. Ich meine, wir haben einen 40-Stunden-Job an unserem Patienten und anschließend kommt der ganze Rest. Also ich kann mir jetzt nicht irgendwie eine Profit-Center selber dann aufstellen oder es würde Stunden und Tage dauern. Natürlich ist es so, ich habe auch 1000 Fehler gemacht. Ich bin wieder mal glücklicherweise damals sehr seicht in diese Selbstständigkeit gestartet, weil meine Schwester ist Steuerberaterin, Wirtschaftsprüferin, mein Schwager ist Banker, mein Vater war selbstständig. Also Ich hatte viele an der Seite. Ich habe den Betriebswirt der Zahnmedizin gemacht, wo ich super viel darüber gelernt habe, wie macht man eigentlich einen Businessplan und solche Sachen, Business Case Report und so. Das habe ich so mitbekommen und bin so dann da in die Selbstständigkeit geschlittert. Aber das ist auch wieder 9 Jahre her. Es wird ja nicht einfacher. Und ich finde, da muss man sich mit auseinandersetzen. Es gibt super gute Tools und sehr viel Unterstützung heutzutage, die man einfach als Hilfe in Anspruch nehmen kann, um sowas gut zu planen, seine Entscheidungen zu planen. Weil Unternehmertum bedeutet auch sehr viel Verantwortung. Also man hat die Verantwortung für seine Patienten, für sich selbst, aber auch für seine Mitarbeiter. Und ich finde, da muss man einfach sich Gedanken darüber machen, was tue ich, warum tue ich das und was hat das für Folgen für alle, die daran beteiligt sind.
Ja, 100% agree. Kommen wir mal zurück zu deiner Praxis.
Gerne.
Warum hast du genau diese Praxis gegründet? Was waren da die Entscheidungen, die Einflussfaktoren, die Dinge, die dich zu dieser Entscheidung gebracht haben?
Ich habe erstmal festgestellt, ich möchte in die Selbstständigkeit. Wenn ich nicht in die Selbstständigkeit gehe, um mich da zu verwirklichen, dann werde ich die Zahnmedizin vielleicht unter Umständen sogar irgendwann verlassen, weil ich war schon sehr unglücklich. Und dann kam, wie so oft, eins zum anderen. Ich hatte einen Freund meines Vaters, Mundkiefer-Gesichtschirurg, der ist heute auf der anderen Straßenseite von meiner Praxis, der mich immer darin befeuert hat zu sagen, du musst deine eigene Praxis machen. Du bist jemand, du musst in die eigene Praxis gehen. Gut. Dazu kam, dass ich Chirurgie überhaupt nicht gerne mache, noch nie gerne gemacht habe. Also Zähne ziehen. Kann vielleicht jeder, der heute implantiert, nicht verstehen. Aber nein, ich implantiere nicht. Und da ist natürlich die Frage, wie machst du das jetzt? Also das musst du ja in der Praxis irgendwie zusammenbringen. Und lustigerweise war es dann so, dass genau gegenüber von diesem Mundkiefer-Gesichtschirurgen in einer wunderschönen Altbauvilla mitten in Mazoden Gewerbefläche frei geworden ist, wo ich dann meine Praxis reingebaut habe. Natürlich haben dann viele gesagt, bist du verrückt? Weil wir haben in Mazoden, glaube ich, aktuell so 23.000 Einwohner. Und ich habe vorhin mal versucht nachzuzählen, gerade 12, 13 Zahnärzte. Also das ist eigentlich schon eine ziemlich schlechte Quote. Also ich habe mich mitten ins Wespennest gesetzt. Ne? Aber mit einer Praxis, wie ich sie wollte. Klein, also ich habe ja schon gesagt, es ist eine Boutique-Praxis, es ist wirklich eine Mini-Praxis.
Definiere mal klein, also wie viel Quadratmeter, wie viel Zimmer hast du?
Klein, also ich habe 3 Zimmer. Eins ist Vollprophylaxe, eins ist mein Zimmer sozusagen und das dritte, das wird sich aktuell so ein bisschen geteilt, halb Prophylaxe, halb Behandlung. Dann, ja, Labor, würde ich erstmal sagen, digitales Labor, ne? Also da stehen PCs drin und Drucker und so, aber jetzt nichts mit Gipsabscheider. Das kam dann so im Laufe der Zeit noch dazu. Aber am Ende des Tages habe ich die Praxis umgesetzt, die ich haben wollte. Ich mache vor allen Dingen ästhetische Zahnheilkunde, viel Prothetik, bin Cerec-User und sehr viel digital, aber eben keine Chirurgie. Und das hat in diesem Wespennest eben genau gefehlt. Und dann hat es irgendwie auch funktioniert.
Du, auch hier, also das mal als Appell für alle, die zuhören, es funktioniert immer. Und auch wenn du sagst, es ist eine mutmaßlich schlechte Quote, auf 23.000, 13 oder 14 Zahnärzte, sagtest du vorhin? Da muss man auch mal sagen, legen wir mal die Bevölkerungspyramide darüber, kann ich mir nicht vorstellen, dass die alle unter 40 sind. Und ich kann mir sehr wohl vorstellen, dass da in Deutschland sind 54% aller Zahnärzte über 50 und ein Großteil davon auch über 58. Das heißt, wir haben in den nächsten 10, 12 Jahren haben wir diese 55% an Praxisabgaben, ja? Das heißt, auch hier wächst du ja in einen Markt rein und das muss man sich auch immer so ein bisschen vor Auge führen. Eine Zahnarztpraxis ist natürlich eine Zahnarztpraxis, aber es heißt ja nicht, dass diese eine Zahnarztpraxis in 10 Jahren noch überhaupt da ist, einen Nachfolger findet und dass sich da nicht irgendwie ein Plätzchen immer weiter auftut. Und wenn man jetzt sagt, ja okay, auch wenn theoretisch alle einen Nachfolger finden würden, dann muss man sagen, diese Theorie ist schon sehr schräg, weil jeden Tag 3 Praxen abgegeben werden und 2 werden geschlossen, nur eine hat einen Nachfolger. Das heißt, dann ist es eine Theorie, die gegen die Statistik spricht. Aber selbst wenn dem so wäre, hast du ja trotzdem an irgendeiner Ecke eine Lücke bedient oder hast du irgendwie ein Patientenklientel bedient, was bislang noch nicht bedient wurde, oder es war die schiere Masse an Patienten, die noch keinen Zahnarzt hatten oder sich noch nicht dazu entschieden hatten, einen zu haben. Was war deine Lücke?
Was war meine Lücke? Also einmal muss man dazu sagen, dass in Bad Soden bei diesen 12, 13 Zahnärzten natürlich auch allein schon 2 Kinderzahnärzte dabei sind, 2 Kieferorthopäden. Und wir haben eine riesige Anzahl neben diesen besagten Mundkiefer-Gesichtschirurgen an Oralchirurgen, also die ihren Fokus einfach auf die Implantologie legen. Das ist der größte Teil, ich glaube 5 oder 6 davon. ich habe meinen Fokus eben genau da nicht drauf gelegt, sondern auf Ästhetik und die digitale Zahnheilkunde, also moderne Zahnheilkunde. Dazu kommt, dass ich bewusst eine sehr kleine familiäre Praxis aufgemacht habe. Also das ist auch eins, das, wofür wir eigentlich stehen, dass wir eine kleine, familiäre, sehr herzliche Praxis haben. Also was sich auch in unseren Werten so widerspiegelt, ne? Dass wir uns Zeit nehmen für die Patienten, dass wir sehr viel Wert auf eine Beratung legen, dass der Patient so an die Hand genommen wird, dass er die Leute kennt, die er in der Praxis trifft. Also dadurch, dass wir auch so ein kleines Team sind, da sitzt immer derselbe an der Anmeldung. In der Regel hat er auch immer die gleiche Dame, die die Prophylaxe macht oder die die Assistenz ist. Die Patienten kennen uns auch einfach so viele Jahre. Und das wächst dann zu so einer, ja, zu was Familiärem. Und so kommen dann auch in den einzelnen Familien, also dann kommen von den Patienten die Ehepartner, irgendwann die Geschwister, deren Kinder, die Eltern. Also wir haben so riesige Konglomerate an Patientenfamilien, die zu uns kommen. Und das hat einfach so ein familiäres Flair. Es passiert ganz, ganz oft, dass Patienten im Wartezimmer sitzen, dann kommt jemand rein und die sind eigentlich befreundet oder sogar verwandt. So, was machst du hier? Also das ist einfach so ein schönes Ambiente. Und ich glaube, das ist auch was, was uns auszeichnet.
Ich meine, was du jetzt siehst und wovon du jetzt gerade sprichst, das sind ja so die Sachen, die sich so eine Zeit lang nach der Gründung, das heißt, am Anfang hast du ja immer, wenn du so einen Lebenszyklus baust, die Gründungsphase und irgendwann gehst du in die Wachstumsphase rüber, nach ein paar Jahren Gründung. Die Fehler sind raus, es hat sich eingespielt. Und du bist jetzt quasi ein Profiteur von dieser Wachstumsphase, dass sozusagen diese Pflanzen, die du überall eingesetzt hast, ne, dass die wachsen, dass die wieder eigene Früchte tragen, die sie dann abwerfen. Das heißt, es wird sich quasi immer automatisch größer. Das ist ja so eine Art Zinseszinseffekt, den man dann ernten kann. Und ich glaube, das ist wahnsinnig befriedigend zu sehen, wenn ein Patient den nächsten empfiehlt oder wenn er sogar so viel Vertrauen in deine Hände gibt, dass das eigene Kind oder der eigene Partner empfohlen wird, dass der sich bei dir hinlegt. Und ich glaube, das ist A, ein großes Dankeschön an deine Leistung von dem Patienten, unausgesprochen. Und B, ist es auch das eigentlich Schöne an der Selbstständigkeit, dass man so etwas an sich selber wachsen sieht.
Ja, und ich würde gerne noch mal was ergänzen zum Thema Wachstum, weil jeder spricht immer über Wachstum. Ich finde, Wachstum muss aber nicht unbedingt sein, dass man immer nur in der Größe wächst. Also ich bin natürlich auch an den Punkt gekommen. Am Anfang habe ich allgemeine Zahnheilkunde mehr gemacht. Dann wurden das natürlich immer mehr Patienten. Jetzt hätte ich natürlich sagen können, ich stelle noch 1, 2, 3 Zahnärzte ein, ich nehme noch mehr Räumlichkeiten, ich ziehe um. Und ich bin, ich sag mal, nicht in der Größe gewachsen, sondern ich bin in meiner Entwicklung gewachsen. Also ich habe eher gesagt, ich spezialisiere mich dann mehr auf das, was mir liegt, das, was meine Zahnheilkunde widerspiegelt und gebe Dinge ab, wie die Chirurgie. Oder ich habe auch einen ganz netten, befreundeten Endospezialisten, zu dem ich oft Patienten schicke. Also dass ich dann sage, das kann ich nicht mehr alles managen. Ich wachse, indem ich meine Spezialisierung vorantreibe. Ich finde das auch eine Form von Wachstum.
Ja, das ist nicht nur eine Form. Das ist ganz klar. Du kannst in der Größe wachsen. Du kannst in der Spezialisierung wachsen. Du kannst du wächst quasi nicht in der Quantität, sondern in der Qualität per se. Das heißt, du pickst dir die Sachen raus, wo du sagst, da bin ich fortgebildet, da will ich mich weiter fortbilden, da bin ich gut, da mache ich meine Fälle. Und das ist letztendlich so alt wie die Zahnarztpraxis, denn jede Überweiserpraxis, jede Kinderarztpraxis, Kinderzahnarztpraxis, von der du sprichst, hat das ja eigentlich auch gemacht, nur die haben sich es noch anders über ihr Schild drüber geschrieben, ja. Im Prinzip ist das ja die Arbeitsteilung, die wir brauchen, um exzellente Leistung abzuliefern. Verena, wenn du so jetzt denkst, so an dem wirklich noch keine 40, schon fast ein Jahrzehnt selbstständig, Kind, total erfolgreich, du stehst auf Bühnen, alles ist gut. Wie würdest du so deine nächsten 10 Jahre, wenn du jetzt sagst, das war jetzt so die Hälfte, ja, so die erste Hälfte von der ersten Hälfte des Arbeitslebens, wie würdest du so deine nächsten 10 Jahre skizzieren? Also noch nicht die ganz weite Sicht, sondern nur die nächsten 10 Jahre.
Also definitiv die Zahnmedizin noch weiter vorantreiben, was die Digitalisierung angeht. Da sind wir noch lange nicht an der Spitze des Möglichen, da bin ich mir ganz sicher, weil was ich glaube, ist, dass wir noch ganz neue, andere Herausforderungen in der Zahnheilkunde bekommen werden, in der Selbstständigkeit, im Unternehmertum. Und da einfach weiter dran zu bleiben und wirklich Vollgas zu geben, das ist so eins meiner Ziele. Gleichzeitig aber natürlich für mich persönlich, dass mich und die Familie nicht zu vergessen. Also da muss ich tatsächlich auch dran arbeiten, weil wenn man immer Vollgas gibt und immer dabei ist, dann muss man manchmal sich selber die Zügel ein bisschen anziehen, glaube ich. Das kann ich persönlich relativ schlecht. ja, die Praxis einfach weiterbringen, dranbleiben und die Zahnmedizin einfach besser machen für Patienten und auch für Teams. Ich finde das total wichtig, dass man so ein bisschen Menschlichkeit auch damit reinbringt. Und ich glaube, die Zeit wird uns einfach so genommen durch alles, was uns auferlegt wird. Und wir kommen da aber nicht raus. Und deswegen müssen wir einfach Mittel und Wege finden, um es trotzdem attraktiv zu machen.
Ja, das hast du schön gesagt. Ich glaube, diese Qualitätsverbesserung des Teams, des eigenen Lebens auf Basis des Geschaffenen, zusätzlich mit noch der Herausforderung der Digitalisierung, das können wir gut stehen lassen. Das finde ich klasse. Die Digitalisierung, die ist ja wirklich bei weitem noch nicht am Ende. Du hast ja recht, diese ganzen bürokratischen Prozesse hätte man viel, viel früher, viel, viel schneller digitalisieren können. Da habt ihr in Hessen mit dem ZQMS natürlich auch ein Wahnsinnsundienst an der Zahnärzteschaft geleistet, dass ihr einfach die Bürokratie sozusagen zunäht und sagt, okay, die gibt es eigentlich gar nicht oder hier haben wir irgendwie so ein paar grüne Haken. Das hilft natürlich auch nicht weiter, um schnelle Prozesse zu bauen, um QM auch positiv zu nutzen. Beispielsweise, wenn man jetzt ein richtig gutes, geführtes QM hätte, was könnte man mit der AI zusätzlich mit diesem Futter, wenn man das damit embedden würde, was könnte man damit eigentlich alles bauen und wie könnte es einem dann eigentlich in der Praxis entlasten, wenn man so etwas dann sozusagen als vorbereitend jetzt über die letzten 10 Jahre, 15 Jahre, 20 Jahre gepflegt hätte. Es liegt noch viel vor uns, Verena, und ich möchte auf jeden Fall nochmal mit dir bei Küsten und Kiez, also ich möchte mit dir nochmal eine kleine Digitalisierungsfolge irgendwann machen, wo wir nur über Tools sprechen und die mal wirklich tiefer legen. Aber das kündige ich dir dann auch an, so dass wir uns vorbereitet da reingehen. Denn ich glaube, das finde ich mal super interessant, dass wir uns mal so ein paar digitale Tools anschauen. Und man muss ja auch sagen, nicht jedes digitale Tool, nur weil es eine Software ist, ist auch sinnvoll einzusetzen und kann einem helfen. Es gibt genauso viel Schrott, wie es Gutes gibt, ja. Und es gibt auch, was für dich vielleicht möglicherweise jetzt Schrott ist, ist für eine andere Praxis was Gutes. Das heißt, man muss da gucken, was man da wie miteinander kombiniert. Und da machen wir, glaube ich, auch mal eine Folge und gucken uns das mal separat an, wenn du Lust hast, da nochmal deine Zeit für zu investieren, liebe Verena.
Sehr gerne. Vielleicht habe ich ja dann schon wieder neue Tools.
Ja, stimmt. Ansonsten danke ich dir sehr herzlich für deine Zeit, für deine Insights, für deine Offenheit und für deine Ehrlichkeit. Und ja, jetzt ist Mittagszeit. Du musst den Nachwuchs und deinen Mann vom Pool holen, um gestärkt sozusagen in den Nachmittag zu gehen und da für dich und an deinem ersten Urlaubstag und für den Rest deines Urlaubs und für die Fortbildung, die du da besuchst, wünsche ich dir ein gutes Händchen und eine gute, gute Zeit. Vielen Dank für deine Zeit, Verena.
Vielen lieben Dank, Christian, für die Einladung. Ich habe mich echt gefreut, ein bisschen zu quatschen, dich mal wieder zu hören, zu sehen. Ja, mal sehen, wann wir Frankfurt und Damp mal wieder irgendwann verbinden oder hier wieder im nächsten Podcast.
Das kriegen wir auf jeden Fall hin. Das ist versprochen. Ich schreibe dir und dann machen wir eine neue Folge aus. Ja, ich glaube, das war erkenntnisreich, oder? Also, hinterlass doch eine kleine Beurteilung bei iTunes. Das würde mich sehr freuen. Vielleicht einfach nur, hat Spaß gemacht oder war lehrreich. Oder gibt mir an henrizi@opti-hc.de ein Feedback, was ihr gerne in Zukunft mal hören wolltet. Und ich bemühe mich. Macht's gut. Vielen Dank. Ciao, ciao. Dieser Podcast ist eine Produktion der Opti Health Consulting GmbH. Inhalt und Redaktion unterliegen der Verantwortung von Opti.